Chris und Hans sind wirklich da. Komm nicht immer klar, schalalalala. Was sie sagen ist immer wahr, ja, das sind Swiss und Harms. Swiss und Harms, Swiss und Harms.
Meine Damen und Herren, Sie sind live und direkt bei dem einzig wahren Podcast, dem einzigen, was ihr hören solltet, dem, was euch glücklich macht, was euch zum Nachdenken anregt und was euch inspiriert wie nichts anderes. Swiss und Harms, meine Damen und Herren, wir heute live zugeschaltet aus dem schicken Sylt, direkt aus dem Pony, wo er mit seinen Freunden gerne auch mal ein Chor an zündet und ein Chor irgendwie lostritt. Chris Harms, meine Damen und Herren. Ja,
meinst du? Ist doch okay.
Ja, genau. Lass dich ja, ruhig gehen, Christian.
Lieber Werner, es freut mich auch sehr, dich zu Folge 14 hier begrüßen zu dürfen von der Insel. Wenn du sagst Swiss und Harms, der Podcast und so, da fällt mir auf, dass wir völlig vergessen haben, dass dieser Podcast inzwischen ja eigentlich einen Namen hat. Also ich habe dieses zwischen Tour und Angel inzwischen schon völlig verdrängt, muss ich sagen.
Stimmt. Ja, eigentlich zwischen Tour und Angel. Warum sagen wir denn das nicht? Das ist
ein geiler, kreativer
Name, zwischen Tour und Angel. Ja, wie geil ist das denn? Ich habe lange nicht... Das ist geil. Ja, Bombe.
Eigentlich heißen wir so.
Und man muss ja sagen, es passt ja auch wie nie zuvor. Ich gehe jetzt Mittwochnacht, fahre ich wieder auf Tour und du bist Angeln auf Sylt. Deswegen mehr Tour und Angel geht eigentlich jetzt auch gar nicht als in dieser aktuellen Zeit. Aber Christian, lass uns doch nicht mit so, verstehst du, die Welt brennt. Es passiert links was, es passiert rechts leider viel zu viel. Und ich weiß nicht, ob du es auf deiner Insel, in dieser ignoranten Rich-Bubble, in der du dich bewegst, mitbekommen hast, dass es auch noch andere Menschen gibt auf dieser Welt, Christian, und auch andere Länder. Und eins dieser Länder sind die USA. Das steht für United States of America. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gestern Abend deutscher Zeit hat Joe Biden seinen Rücktritt von der Kandidatur als Präsident bekannt gegeben. Wie geht es dir damit?
Wow, das habe ich tatsächlich noch nicht. Also ich habe natürlich die ganze...
Hör auf, das hast du noch nicht mitbekommen.
Nee, du, ich weiß ja nicht, wann das war, aber ich bin gestern richtig hart früh ins Bett gegangen. Also richtig urlaubsmäßig. Ich bin aufgestanden, habe gerade gefrühstückt, habe mich hier an den Tisch gesetzt. Aber ich habe sowas schon vermutet. Es hat sich ja die letzten zwei Tage schon angekündigt, oder also schon die Woche davor, aber die letzten zwei Tage sehr hart. Das ist jetzt natürlich total schwer, ne? Also wir reden ja immer über alte weiße Männer, die quasi die Welt beurteilen aus ihrer Sicht. Und ich manchmal habe ich das Gefühl, wir machen so ein bisschen das Gleiche, aber ich kann es natürlich vieles auch nicht unkommentiert lassen. Gerade was diese US-Wahl anging, gerade nach dem Trump-Attentat, wo ich dachte, okay, damit ist dann auch die Wahl gewonnen. Ich habe mich schon seit der TV-Debatte von Biden und Trump, und ich glaube, wir haben auch schon drüber geredet, auch gefragt, wann das passiert, weil es eigentlich nur eine Frage der Zeit war.
Ja, der Arme.
Ich muss sagen, ich finde es gut, aber gibt's eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger?
Das Hauptproblem ist ja tatsächlich, stört sich, wenn ich mich hier so leger ein bisschen auf meinem Sofa zurückziehe, weil ich habe gerade gesehen, dass du das Mikro auch so cool in der Hand hältst. Und
ich finde den untersichtigen Winkel eigentlich gerade, ich kann in deine Shorts gucken. Geil.
Du siehst meine Eier hängen ein bisschen raus, aber also
genau, weißt du. Und sehr verehrte Damen und Herren und alle, die dazwischen draußen, die zuhören, was ihr nicht seht, dass Swiss über seinem Kopf an der Wand extrem echt aussehenden Steifhirsch hängen hat mit Geweih.
Ein Steifhirsch.
Der über seinem Kopf prangt. Und das erinnert mich ein bisschen...
Selbstgeschossen, muss man sagen.
Genau, also es erinnert mich ein bisschen an diese Petro-Maskulinität, über die ich nachher mit dir auch nochmal sprechen möchte. Aber lass uns kurz bei der Wahl bleiben.
Wer kennt es nicht? Genau, ich wollte sagen, ich habe den selbst geschossen bei Depot. Und Depot, mein Lieber, hör mal zu, Depot ist auch pleite.
Echt?
Ist das nicht Wahnsinn? Man hat doch gedacht, guck mal, während Corona haben alle, weil sie nicht in Urlaub fahren konnten, haben alle während Corona einfach richtig in ihre Häuser investiert. Weißt du, also alle haben sich mal die neue Couchgarnitur geholt, die neue Küche und so weiter und so fort. Und anscheinend Ist das jetzt vorbei, Christian? Depot ist pleite.
Und dann haben die richtig hart expandiert, Depot, und jetzt sind sie pleite, ja?
Vielleicht, wo gehe ich denn, gehe ich denn jetzt im Mundsburg Center trödeln, wenn nicht bei Depot? Obwohl, gab es gar nichts, war ein anderer. Ist ja auch egal.
Ne, aber lass mal kurz zur Wahl zurückgehen. Gibt es einen Nachfolger schon, eine Nachfolgerin für beiden?
Kamala Harris, das ist ja die Vizepräsidentin, die aktuelle. Mhm. Die ist aber nicht so beliebt. Und ich habe gerade gelesen, einer der, sag ich mal, Vorzeigedemokraten natürlich, Barack Obama, hat ihr noch nicht sozusagen seinen Support, also hat sie nicht erwähnt, als es um die Nachfolge ging.
Okay.
Das Problem ist in den USA tatsächlich, dass du Geld immer auf eine gewisse, also Spendengelder, ne? In den USA ist ja die Kampagne auch entscheidend davon abhängig, wie viel Geld du einsammeln kannst, ne?
Die sind personenbezogen, glaube ich, ne?
Genau, das heißt, die ist ja auf dem Ticket mit drauf, die könnte diese ganzen Gelder, die eingesammelt werden.
Ah, okay, weil sie zu beiden dazugehört, können sie die...
Genau, könnte sie das also benutzen, bei einem anderen, glaube ich, kann es problematisch werden. Es gibt da schon auch ein paar Kandidaten, ich glaube, der Gouverneur von Kalifornien ist irgendwie auch jemand, an den sie irgendwie glauben. Aber das Problem ist, und da sind wir auch wieder bei den Personenbezogenen, die kennt niemand. Ne? Die kennt niemand. Ja. Ich glaube, wir haben auch schon darüber geredet. Lange Rede, nichtsdestotrotz, Michelle Obama muss es machen. Ne? Also Christian, wir wollen ja einfach mit allen Mitteln verhindern, dass der Donald Trump, obwohl ich natürlich als, muss ich auch betonen, bescheidener Krypto-Investor natürlich eigentlich für Trump sein müsste. Trump ist ja der absolute Krypto-Freund.
Naja, also.
Und ich weiß gar nicht, was ich hier rede. Ich bin jetzt Team Trump. Das ist dicker. Weißt du? Make Crypto great again. Ne? Und der ist Freiheit. Verstehst du? Da kann jeder seine Waffe haben, da kann jeder sein Krypto-Wallet haben, wie er Bock hat. Ich lasse mir doch von euch Europäern nicht erzählen, wie ich zu leben habe. Verstehst du? Wie ich meine Farm beschütze. Ob ich da den Austauschstudent, wenn er da auf mein Gelände kommt, einfach mal wegknalle, weil das mein Gelände ist und ich das nicht will. Das ist doch meine Entscheidung, Digga. Das ist ein freies Land.
Ich würde ganz gerne tatsächlich nochmal, weil ich darauf jetzt nicht eingehen möchte, weil es mir natürlich ähnlich geht mit den Kryptos und ich jetzt so ein bisschen versuche davon abzulenken und mein Trump-Fanshirt jetzt auch nochmal kurz in meinem Zipper verstecke.
Ja. Ja, du bist ja auch der immer Perspektiven schaffen will und du versuchst jetzt dich mal in so andere Leute reinzudenken, Leute, die nicht wir sind, wie die jetzt argumentieren würden.
Ich habe natürlich, als dieses Trump-Attentat war, ging es natürlich einen Tag später auch richtig hart ab mit Verschwörungstheorien und ist dieses ganze Attentat, war das gestaged, war das gestellt, ist da überhaupt jemand im Hintergrund gestorben und oder vielleicht hat man den Tod von Zivilisten einfach mit einberechnet, hat Trump genau dieses Attentat auf sich machen lassen und direkt an seinem Ohr gerade mit Streifschuss knapp am Kopf vorbeischießen lassen, damit Amerika diesen Superhelden, über den wir auch vor 2 Wochen gesprochen haben, bekommt. Und was ich ganz interessant fand, und da will ich ganz kurz mal ernst werden zum Thema Attentat, weil ein ganz großes Argument immer war von wegen, ey, wenn jemand auf dich schießt, dann suchst du danach nicht deine Schuhe, weil Trump ja immer gesagt hat, wo sind meine Schuhe, ich brauche meine Schuhe, bevor er dann aufgestanden ist und Fight, Fight, Fight gerufen hat und weggegangen ist. Und ich nur sagen kann, aus meiner eigenen Erfahrung, auch mit diesem Granatenanschlag, dass man tatsächlich in so einem Moment, und da muss ich jetzt mal ganz kurz mich auf die Seite von der vermeintlichen Wahrheit stellen und nicht bei solchen Verschwörern mitmachen, auch wenn die Seite der Wahrheit jetzt hier dann Trump ist in diesem Fall. Aber man macht in so einem Moment, wenn einem irgendeine Kugel um den Kopf fliegt, macht man völlig weirde Sachen.
Mhm.
Also ich kann total nachvollziehen, dass wenn du da schießt jemand auf dich, du liegst da auf der Erde, über dir sind irgendwelche Leute, die dich schützen. Und dann kommt man auf solche Ideen und sagt, wo sind meine Schuhe? Mir geht's einfach gerade kurz mal darum, diese Verschwörer auszuhebeln, weil ich sowas unglaublich unangenehm finde und so bösartig ich vieles an dem System Trump finde, ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann oder vorstellen möchte und vielleicht bin ich da einfach auch zu gut, glaube ich, aber ich möchte mir nicht vorstellen, dass ein Trump ein Attentat auf sich staged, wo noch Leute verletzt werden und jemand stirbt, einfach nur damit er die Wahl gewinnt.
Vor allem finde mal, also wenn mir jemand erzählen würde, hey, Werner, du willst Präsident werden und das sieht schon ganz gut aus, aber um die Sicherheit wirklich 100% garantieren zu können, lass dich doch von so einem 20-Jährigen anschießen ans Ohr, das ist ein guter Schütze, versuch halt,
der ist richtig gut, der schafft das auf einen Millimeter genau.
Weißt du, es sind nur 130 Meter und hey, das Ohr und kein Problem. Ja klar, gerne, weißt du, wenn das meine Chancen erhöht, also ich weiß nicht. Und zu dem, was du gesagt hast, ich hatte auch mal als Jugendlicher eine ganz böse körperliche Auseinandersetzung, wo ich wirklich richtig demoliert wurde. Da haben sie mich auch mit so einer abgebrochenen Flasche abgestochen und mein Auge an der Seite hing, meine Sachen so, weißt du, also ich war richtig doll demoliert und hab mich aber nicht eingekriegt, also hab weiter Vollgas gegeben und war nicht einzukriegen. Und dann meinte meine Cousine zu mir, ey, du bist voller Blut, und ich habe das gar nicht gemerkt. Und ich gucke an mir runter und mein ganzes Outfit, was ich mir 2 Tage vorher gekauft hatte, war einfach blutdurchtränkt. Und es, in dem Moment war gar nicht mein Gedanke, ey, ich muss ganz schön viel Blut verloren haben, sondern ey, fuck, man, diese Wichser, meine Klamotten. Weißt du, es war so ein absurder Gedankengang, den man eigentlich gar nicht nachvollziehen kann, weil man so denkt, so, ey, das ist gerade das allerkleinste Problem, was du hast, ne? Und deswegen bin ich absolut bei dir. In solchen Situationen handelt es ist genau wie mit Leuten, die eine Todesbotschaft bekommen, weißt du? Also ich weiß nicht, inwieweit du Crime-Podcast-affin bist. Ich höre gerne mal einen Crime-Podcast auch. Und tatsächlich ist es voll interessant, und das sagt auch jeder, wie verschieden Leute mit solchen Nachrichten umgehen. Weißt du, der eine ist ganz nüchtern, sagt, okay, danke für die Information, und fängt an, die Wohnung aufzuräumen. Und der Nächste oder die Nächste bricht zusammen, weißt du, und verliert alles. Also da gibt es so viele Coping-Mechanismen, die der Mensch da aufbaut. Und deswegen ist es dann auch immer schwer zu sagen, ah, okay, guck mal, der geht jetzt aufräumen, der ist doch der Täter oder der ist ein Mitwisser. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, so ist es auch in solchen Situationen. Trotz alledem zeigt es natürlich auch, was für ein Psychopath der Typ ist, ne? Also auch dann gleich die Situation zu erkennen und dieses ikonische Bild zu schaffen.
Fight, fight, fight.
Muss man schon sagen.
Aber ich hab da noch 2 Gedanken zu, direkt dazu, zu dem, was du gerade gesagt hast. Zum einen Todesdrohung. Ich muss leider tatsächlich sagen, dass ich auch damit konfrontiert worden bin in den letzten Jahren, maßgeblich in der ESC-Zeit. Hm. Und zwar nach der ESC-Zeit, wo wir ja als die neuen offiziellen Vaterlandsverräter, weil wir eben die Flagge nicht gezeigt haben, die Deutschlandflagge nicht gezeigt haben beim ESC.
Was sollte das überhaupt? Bist du kein stolzer Deutscher, oder?
doch, schon. Aber
bist du nicht stolz auf dein Land?
Aber nur in mir drin. Nee, da haben wir tatsächlich dann ja Todesdrohungen bekommen. Und vor allem, weil wir auch bei dieser TikTok-Challenge dann ja die Regenbogenflagge statt die Deutschlandflagge gezeigt haben. Und da kamen ein paar, und es kam auch dieses Jahr noch ein paar. Und es kam sogar welche per Post, so klassisch mit zusammengesetzt aus Zeitschriften.
Oh, das ist aber cool. Das finde ich cool.
Ja, und auch.
So mit Mühe, also Morddrohungen mit Mühe.
Mit Mühe. Morddrohungen mit Mühe finde ich eigentlich auch ein ganz schöner Podcast-Folge.
Das finde ich schön, ja.
Und aber auch tatsächlich genaue Beschreibung, wie und auf welche Weise man mich zu Tode foltern will. Und wenn man sowas liest, ist das schon krass, wo du denkst, so wow, nur deswegen? Und ich bin eher so ein Typ, dass ich immer denke, ich bleibe dann so eher rational und ruhig, weil ich denke, naja, Menschen sind halt einfach wahnsinnig, gerade in ihrer anonymen Blase der Kommentarfelder, haben wir auch schon drüber geredet, und das ist dann quasi Steigerung davon. Das heißt, ich bleibe eher ruhig, das ist das eine. Und das andere nochmal zu deinen Klamotten, die blutdurchtränkt waren. Als ich glaube, ich bin da damals gar nicht so richtig drauf eingegangen, als ich über die Granatengeschichte erzählt habe, aber ich bin auch erstmal weggerannt, weil ich dachte, es sind Scheinwerfer explodiert, und ich habe gemerkt, irgendwie sind so Glassplitter gegen mich geflogen oder so. Und dann bin ich abgehauen und bin Richtung Büro von diesem Club gegangen, von jetzt ist ja das Übel und Gefährlich, früher hieß das Ding Jace, weil ich wusste, wo das Büro ist, weil ich habe da gearbeitet auch bis ein paar Wochen vorher hinter der Bar, und dachte, ich sag mal Bescheid, dass da ein Scheinwerfer kaputt gegangen ist. Und habe dann gemerkt, ich fange so an zu lahmen und kann nicht mehr so richtig laufen, und habe so an mir runtergeschaut, und es war irgendwie sehr viel rot, und habe hinter mich geschaut und hatte so eine Blutspur hinter mir.
Alter.
Und dann hat es mich auch ausgenockt, und ich weiß aber auch noch, wie ich gedacht habe, scheiße Mann, die geile neue Lederhose. Ich hatte so eine geile neue, so eine Fake-Lederhose und ich sah so an dem Abend so richtig, richtig Glamrock aus irgendwie. Und ich dachte auch noch so, fuck, weil ich habe gesehen, die ist so, sind überall so kleine Löcher drin. Ich so, boah, die war teuer. Und ich war halt 20, da hat man halt keine Kohle und die, da war ich echt stolz auf die Hose. Und dann hat es mich ausgenockt. Also ich glaube, das war mein letzter Gedanke, bevor ich umgefallen bin, war scheiße, die geile Lederhose.
Das ist einfach, weil wir beide so die Fashion-Ikonen sind, weißt du? Wir denken, bevor wir an uns denken und an unsere Familien, denken wir erstmal an unser Outfit.
Ja, natürlich.
Unser Fashion. Nee, aber mich macht das tatsächlich voll aggressiv, wenn ich weiße Schuhe anhab und meine Tochter an mir rumhüpft und hampelt und zerrt.
Auf die Schuhe draufhüpft.
Und dann sage ich auch immer, ich so, Schatz, du musst weiße Schuhe respektieren. Das geht so nicht. Und es ist ihr so scheißegal, sie lacht mich dann aus, sie ist eh gerade so frech und zeigt mir dann, streckt mir die Zunge raus und da denke ich auch so, ich so, ey, du kannst doch nicht auf weiße Schuhe springen.
Ist das so ein bisschen so, ist das so ein bisschen White Shoe Supremacy?
White Shoe Supremacy, natürlich.
Ja.
Muss man sagen.
Das schließt doch wieder schön den Bogen zu der Trump, zu der US-Wahl.
Genau, aber sind wir jetzt für Trump?
Ja, natürlich.
Ich bin jetzt einfach mal für Trump. Ich habe Krypto ein bisschen, ganz bescheiden. Und ich hoffe einfach, dass jetzt der so eine Tech-Krypto-Base, USA, weißt du, alles Wirtschaft, so, weil man braucht sich ja auch nicht gegenseitig, brauchst du ja keine anderen Länder. USA ist das einzige Land, das man braucht. The greatest und so, weißt du, Mauern hoch und so. Ich bin jetzt einfach mal dafür. Es ist auch bei der letzten Trump-Wahl, war ein Teil von mir auch so, diese ganzen Horrorszenarien, ein Teil von mir war so, scheiß drauf, lass doch einfach mal ausprobieren. So, weißt
also
du?
Ich bin am 6. August in Berlin in der US-Botschaft für meinen finalen Gesprächstermin für mein US-Visum für die Tour im September.
Warum brauchst du ein, kannst du nicht mit Esther normal?
Arbeitsvisum.
Ah, okay.
Und je nachdem, falls jetzt irgendwie die Leute, die in der US-Botschaft arbeiten, die natürlich auch alle große Swiss und Harms-Fans sind, je nachdem, was ich jetzt sage, entscheidet das vielleicht, ob ich mein Visum bekomme oder nicht. Deshalb sage ich jetzt, ich bin auf jeden Fall für Trump und auch für Biden und auch für alle Nachfolgerinnen und Nachfolger von Biden. Ich bin für alle. Ich bin auf jeden Fall für Amerika.
Für Amerika, das würde ich eh sagen.
Ich hoffe, das hat dem Visum jetzt geholfen.
Weißt du, was, glaube ich, ein guter Ansatz wäre? Zu sagen, Gott wird schon wissen, was jetzt das Richtige für dieses großartige Land ist, weil es wurde von Gott geschaffen.
Walla, Bruder.
Ja, Walla, ich schwöre, die Menschen da sind von Gott geschaffen und er wird die richtige Entscheidung treffen. So würde ich das anteasen.
Aber vielleicht das ganz kurz, um es mal zu erklären, es ist tatsächlich, um in den USA zu spielen, du brauchst ein Arbeitsvisum, dieses P1 oder wie auch immer das heißt. Und der Visumsprozess, du kannst nicht einfach auf irgendeine Website und was ausfüllen, sondern wir machen dieses Visum, diesen Visumsprozess seit November letzten Jahres. Das machst du zusammen mit einem Visa-Anwalt, den du brauchst aus USA. Und da sind so unfassbar viele Schritte notwendig und es kostet, ohne Witz jetzt, alles zusammen, mit all dem ganzen Scheiß, kostet es dieses Visum mit allem, was du brauchst und du brauchst einen Business Manager in den USA und dies und das und eine Social Security Number, du musst ein Konto bei der Bank of America eröffnen, alles, 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 das kostet einen fünfstelligen Dollarbetrag, um für eine Band und ein bisschen Crew dort ein Visum zu bekommen.
Aber für alle zusammen.
Allein das, also es ist für alle zusammen. Aber es ist richtig, richtig, richtig ordentlich. Und das ist gar nicht so einfach, weil du möchtest da ja gerne arbeiten und musst aber auch gleichzeitig den klar machen, du möchtest da aber auch nicht bleiben.
Ja, ja.
Und dass du, man ist in so einer absurden Situation, wenn du sagst, ja, natürlich habe ich Bock, zu euch zu kommen, aber ich will da nicht bleiben. Und du weißt immer nicht, ob du sagen sollst, dass du es da richtig geil findest oder nicht. Weil wenn du sagst, du findest es da ein bisschen zu geil, dann denken die, du willst bleiben. Und dieser Visumsprozess, was du dort alles abgeben musst an Daten, also du machst dich dort richtig nackig. Also schlimmer war es, glaube ich, nur, als wir in China waren. Und du in China, wo WhatsApp verboten ist, Facebook verboten ist, YouTube, alles, Google, alles aus dem Westen, wo du nur quasi mit einer Social-Media-Plattform WeChat arbeiten kannst und du quasi ein paar Häkchen anklicken musst am Anfang bei WeChat, wo du dich anmeldest, wo du denen sogar Zugriff gewährst auf dein Handy. Also nur das hat sich noch nackter angefühlt.
Das fühlt sich so sicher, da fühlt man sich sicher, oder?
Total. Es ist crazy. Also dieser Visumsprozess.
Wie viele Shows spielt ihr da?
Ich glaube 12 und ein Festival. 13,
okay,
12, 13.
Okay, ist aber ordentlich. Ne? Da kann man den 10er dann auch schon irgendwie verkraften, so, ne?
Wie gesagt, ist schon ein bisschen höherer, wenn es nur ein Zehner wäre. Also das Absurde ist, alles an USA.
Ja, sprich doch mal hier Klartext, man, auch für die Leute. Von wie viel Geld reden wir? Mach doch jetzt hier nicht in Deutschland, redet man nicht. Redest du von 10 oder redest du von 60?
Nee, ich glaube so ungefähr 20.
Ja, ist aber
ordentlich. Und ansonsten ist es so, dadurch, dass du in den USA auch auf alles erstmal 30% Künstlersteuer zahlst und du dann den Business Manager von vor Ort, den du dort vor Ort, der ein Amerikaner sein muss oder Amerikanerin, die versuchen dann hinterher wieder Geld von diesen 30% Steuern reinzuholen. Da gibt's eine Chance, aber momentan ist die Tour so kalkuliert, dass selbst wenn wir ausverkaufen, machen wir Minus. Und das ist relativ normal für Bands aus dem Ausland, aus amerikanischer Sicht gesehen. Wenn du das zweite Mal kommst, kannst du es ändern, weil du dann die Preise anziehen kannst, dann hast du das Visum schon, das hält irgendwie 2 Jahre oder so.
Ja.
Und hast bestimmte Prozesse nicht, musst keine Social Security Nummer mehr, die hast du dann, also die ganzen Anfangskosten sind gedeckt. Aber dieses aller Anfang ist schwer, ist in USA zum Touren echt ein Thema. Also das erste Mal USA Touren ist für eine Band, selbst wenn du ausverkaufst, ist unfassbar krass. Also wir probieren es einfach mal. Wir haben gesagt, wir probieren das 3 Touren. Und wenn es bei der 3. Tour irgendwie was abwirft, dass man nicht, weil, ne, weiß der, wie es ist, wir wollen ja alle ultra reich werden.
Ja.
Also um da jetzt mal ernsthaft zu sprechen, viele verstehen das ja nach wie vor da draußen nicht so wirklich, dass das Musikmachen nicht nur mit Leidenschaft und Hobby zu tun hat, sondern man kann ja nicht pleite gehen an US-Touren.
Ja, ja.
Das heißt, du musst ja irgendwann mit deinem Beruf Geld verdienen. Das heißt, wir haben gesagt, wir probieren das 3 Touren. Und wenn es dann halt einfach eine Erfahrung war, die viel Geld gekostet hat, war es so,
ja,
dann lässt man es oder man macht halt weiter, wenn es was abwirft. So.
Das klingt doch aber nach einem super tollen Plan, den du und deine Freunde sich da ausgearbeitet haben. 3 Touren, das ist irgendwie auch eine geile Zahl. Man sagt ja, alle guten Dinge sind 3 und irgendwie, ich finde das wieder, das klingt so nach Lord of the Lost, abgecheckt, abgesprochen, abgemacht.
So, dann kann ich das jetzt hier abhaken. US-Wahl, warte, hier kommt der Stift. So, abgehakt. Hervorragend.
Geil wäre es natürlich, wenn ihr auch schon wählen könntet, wenn ihr da seid, irgendwie so ein Foreigner Election Vote oder so, und dann kannst du auch schon für Trump, weißt du, werben und auch erklären, I'm a very big crypto investor, I do it crazy, I love guns, I love, ey, hör zu, das muss ich noch ganz kurz sagen, dann bin ich fertig.
Ich rede doch die ganze Zeit. Also
hinter Trump steckt ja diese, eine Kampagne auch, das heißt Project 2025. Und da geht es darum, dass die diesmal halt sehr, sehr viele Bundesangestellte und Beamte entlassen wollen.
Bis zu 50.000, glaube ich, ne?
Genau. Das ist halt sehr, das ist ein White Paper, was du lesen kannst. White Paper passt auch sehr gut.
Ja.
Halt, Migration komplett eigentlich verunmöglichen, streng konservativ, keine Abtreibung, bla bla bla. Und das Witzigste, genau, und den grünen Umweltwahn abschaffen. Und das Witzige ist, und gegen das Establishment. Und gesponsert, die Hauptsponsoren dieses Projektes und dieser Thinktanks sind die Öl- und die Gasindustrie.
Ach.
Und ich finde es halt lustig, wenn in Amerika die Öl- und Gasindustrie sich auf den Weg macht, gegen das Establishment zu kämpfen. Das ist irgendwie so, als wenn die Deutsche Bank anfängt, gegen die Deutsche Bank zu kämpfen. So, weißt du, es ist einfach absurd. Da merkst du, es wird ja auch immer im Kontext mit dieser US-Wahl und den Sachen, die da passieren und den Bildern, die da geschaffen werden, dass man immer das Gefühl hat, man ist in einer Simpson-Folge. Und es ist so, es geht heutzutage einfach alles. Jeder kann alles machen. Es geht nur ums Narrativ, dass du irgendwie darum geschnürt bekommst. Und der Rest ist Schwanz. Dicker, das ist scheißegal. Also die Öl- und Gasindustrie sagen, hey, das Establishment muss weg.
Das ist wirklich eine schöne Überleitung, dieses von wegen Öl- und Gasindustrie und der Rest ist Schwanz, weil ich bin neulich über dieses Wort gestolpert, was ich vorhin schon mal kurz angeteasert habe, Werner. Petromaskulinität. Hast du es mal gehört?
Noch nie gehört. Ich weiß nur jetzt schon, es wird ein Tattoo bei mir.
Petromaskulinität, abgeleitet vom englischen Petromasculinity, abgeleitet von Petroleum ist gleich Erdöl und Maskulinität ist gleich Männlichkeit, beschreibt die Verknüpfung von weißer, hegemonialer Männlichkeit mit einem Festhalten an fossilen Brennstoffen, Klimawandelleugnung und Autoritarismus. Und es gibt so eine, es gibt ein Buch von, warte mal, wie heißt die? Ich muss Kara Neale Daggett heißt die. Die hat dieses Buch geschrieben, Petromaskulinität, fossile Energieträger und autoritäres Begehren. Was genau um diese, also um diese, nicht nur alte weiße Männer, sondern genau diese alte weißen Männer, die sagen, Klimawandel gibt's nicht, scheißegal, Hauptsache dickes Auto, Erdöl und Männlichkeit und auch darüber ihre Männlichkeit definieren.
Guck mal, ich bin ja auch Soziologe, weißt du ja.
Ja, ja, klar.
Ich kann dir jetzt genau aus wissenschaftlicher Sicht auch erklären, woran das liegt, dass Männer darüber ihre Maskulinität definieren. Das sind noch diese alten Klischees des Mannes auch, weißt du?
Ja, total.
Dickes Dieselauto fahren und alte Werte. Und ich bleibe ja dabei, ne? Also die Leute kämpfen, also wir haben einen Kulturkampf, eigentlich haben wir auch schon mal drüber geredet, zwischen der alten Zeit und der neuen Zeit. Die alte Zeit lässt sich so nicht mehr halten. Also die wollen ja auch alle Umweltentscheidungen, die getroffen wurden, die ja sehr fortschrittlich sind und die sich ja auch nicht, also zu denen es eigentlich keine Alternative gibt, weißt du? Also wir streiten uns gerade über Sachen und es ist eindeutig, dass die Welt an einem Kipppunkt steht, also einfach aus ökologischer Sicht und dass wir so nicht weitermachen können.
Wir streiten uns über Sachen, die global so unwichtig sind auf die nächsten 1000 Jahre gesehen.
Ja, eigentlich müssten wir alle zusammen überlegen, ey, diese Streite und diese Kriege und alles, was uns beschäftigt, kurz mal beiseite oder ein bisschen länger beiseite. Wir müssen uns erstmal darum kümmern, dass unsere Kindeskinder und deren Kinder hier irgendwann überhaupt noch leben können, beziehungsweise dass es nicht Flecken auf der Erde gibt, die unbewohnbar sind. Und es ist so krass, dieser Kampf findet statt und dann ist da jemand wie Trump, der ja genau dieses erzkonservative, rückwärtsgewandte, auch Abtreibung nicht, also, obwohl da hält er sich ein bisschen zurück, weil er natürlich gewisse Wählerschichten nicht verlieren will, er ist ja auch ein kranker Opportunist, aber eigentlich ein sehr so konservatives Bild auch. Und dann ist der auf einmal so positiv, was Krypto angeht. Weißt du, also es ist so, es ist wirklich eine absurde Zeit.
Aber das zeigt doch eine totale Fortschrittlichkeit, Mensch. Guck mal, Krypto ist so fortschrittlich.
Krypto ist fortschrittlich.
Ja, siehst du.
Also ein dezentralisiertes Geldsystem finde ich schon sehr fortschrittlich. Verstehst du? Ein digitales Gold, was irgendwie dezentralisiert ist, was, naja, egal. Ich will jetzt hier nicht so ein Pamphlet halten für Krypto. Es handelt sich bei mir auch doch weitestgehend um gefährliches Halbwissen, in dem ich schon sehr lange jetzt drin bin, weil meine Freunde mich da reingelabert haben, wofür ich ihnen sehr dankbar bin.
Weißt du eigentlich, wie wenig nachhaltig Mining ist, Bitcoin-Mining inzwischen?
Ja und nein. Es gibt tatsächlich da auch verschiedene Ansichten, die ich aber nicht beide wiedergeben kann, aber auf denen ich mich jetzt beharrlich hinsetzen möchte und das Gespräch mit dir an der Stelle, was das Thema angeht, auch einfach unterbrechen möchte und mit dir rede. Christian, wir haben uns gar nicht gefragt, wie geht es dir eigentlich? Du bist auf Sylt.
Ach so, stimmt. Scheiße, wir reden schon eine halbe Stunde und wir wissen noch gar nicht. Mir geht's hervorragend. Ich bin Family-Urlaub auf Sylt. Mega geil. Also es ist einfach für mich tatsächlich, ich bin so froh, das hier wieder zu haben. Vielleicht um das kurz zu erklären, für mich war Sylt immer so ein bisschen dieses, so die einzige richtige Heimat. Als ich Kind war, sind wir viel umgezogen.
Naja, Pony, ne? Genau. Die Leute eintrinken, zusammen singen, so dieses Heimatgefühl, ne? Ja, verstehe ich.
Genau, das sind wir bei Heimat. Nee, ganz ernsthaft, wir sind ja viel umgezogen, als ich Kind war. Hamburg, München, Dortmund, Hamburg, weil mein Vater, der bei einer Tochterfirma der Allianz war, immer irgendwo anders hin musste als Zweigniederlassungsleiter. Und das ist etwas, wenn jemand mal einen Umzug als Kind mitgemacht hat, das ist furchtbar.
Wie Punkrock ist Allianz Versicherung?
Extrem.
Okay, wollte ich nur wissen.
Das ist die punkrockigste Versicherung aller Zeiten.
Das ist so wild, oder? Die Allianz, Alter. Obwohl die Partys, Digga, bei Versicherungen hört man ja immer, dass die Partys eigentlich relativ wild sind. Vielleicht ist das doch Punkrock. Okay, Entschuldigung, erzähl weiter.
Naja, klar, wer Stromberg den Film gesehen hat, weiß, wie es zugeht.
Ne?
Sylt war halt so die Konstante. Meine Eltern haben in meinem Geburtsjahr 1980 haben die damals im Süden von Sylt in Rantum. Das war damals so völlig untouristisch, so ein kleines Haus gekauft. Das war damals ultra billig. So, die Straßen hatten da noch nicht mal Asphalt. Das waren irgendwie solche, so Schotterwege und so ein kleines Haus am Dorfende. Und das heißt, wir waren immer jede Ferien da. Und wir haben das dann irgendwann als Familie verkauft, weil meine Eltern sich da nicht mehr drum kümmern wollten und irgendwann noch der Teil dieser Insel auch irgendwann mal durchbricht, weil die See nagt halt am Sand, ne? Und für mich war das so ein bisschen wie so ein bisschen Heimat verlieren. Und wir haben jetzt dieses große Glück, ein Freund von mir, Daniel, der auch bei uns lange in der Crew gearbeitet hat, der ist gebürtiger Sylter und der hat hier ein kleines Tonstudio, wo er viel Synchronsprecher aufnimmt, die hier Urlaub machen, und der hat aber auch die Firma Eventtechnik Sylt, die hier die ganzen Events macht.
Machst du gerade ekelhafte Werbung, Dicker? Die Folge wird jetzt gesponsert von Eventtechnik Sylt und ich hole jetzt hier mein Proteinpulver gleich noch raus und sag, jetzt Stracciatella auch. Oh, lecker. Nach dem Podcast gehe ich noch trainieren und knall mir so einen Shake rein. Was soll das, Christian? Wir haben uns immer gesagt, wir sind unkorrumpierbar. Wir sind wirklich richtige petroleummaskuline Menschen, die sich nicht von irgendeiner Industrie vor den Kahn spannen lassen, außer von Öl und Gas. Und jetzt redest du so, Christian. So, schade, schade, schade. Red ruhig weiter.
Ich mache eigentlich einen Shoutout für einen guten Freund, um ihm Danke zu sagen und seinen Eltern Danke zu sagen, weil die uns hier so ein bisschen Heimat zurückgeben. Der Daniel, der war halt, wie gesagt, der war bei uns in der Lord of Lost Crew, nachdem er Tontechnik studiert hat, ist jetzt wieder hier auf der Insel, macht hier seinen Eventtechnik-Kram.
Sorry, dass ich nochmal unterbreche. Darf ich nochmal unterbrechen? Wählst du dann auch die Partei, die verspricht, dir Heimat zurückzugeben?
Tut die Partei das?
Ich frag doch nur, ob du diese blaue Partei dann auch wählst, die auch verspricht, dir deine Heimat zurückzugeben.
Ach, die blaue Partei. Ich dachte, die Partei, wo nee, ich dachte.
Nein. Die eine Partei.
Warte, ich muss mich mal ganz kurz hier ausziehen. Es wird warm hier.
Okay. Ey, scheiß mal drauf. Ich habe dich mies unterbrochen. Also der Daniel und seine Eltern und Event Logistik GmbH Sylt, die dir das klar machen.
Nee, ich wollte tatsächlich mal was erzählen, weil ich da super dankbar für bin, dass die Eltern von dem Daniel, die hier wohnen, halt seit 1000 Jahren eben auch hier eine Sylt-Familie, gesagt haben, weißt du was, Chris, wann auch immer du Bock hast, hier mit deiner Family hinzufahren, kannst du bei uns hier im Haus wohnen.
Sind die da?
Die sind hier, ja.
Aber hast du eine Einlegerwohnung oder seid ihr alle zusammen in einer?
Nee, wir sind hier in einem Haus. Wir sind hier bei den Eltern von meinem Freund Daniel, hängen wir hier mit denen im Haus. Edith und Wolfgang, mega geil. Und das ist super sweet. Und das ist für Mika, auch für meinen Sohn so ein bisschen, wo er sagt, das ist inzwischen wie so ein drittes Paar Großeltern. Und die haben hier so ein bisschen mir dieses Heimatgefühl dieser Insel, was ich als Kind immer hatte, so ein bisschen zurückgegeben. Und da bin ich wirklich einfach urdankbar, weil ich einfach hier hinfahre und mich eigentlich nur hier so richtig friedlich und zu Hause fühle. Ich gehe hier an den Strand, gucke aufs Meer und gehe durch die Dünen und riech so die Luft und weiß so, geil, ich kann hier gerade ein bisschen zu Hause sein. Und das ist einfach super schön. Da bin ich endlos dankbar für.
Ey, ist so krass. Also ich finde das, ich bewundere das von den Eltern. Von dir auch, weil es ist so witzig, wie unterschiedlich Menschen sind. Wenn ich zu meiner Familie in die Schweiz fahre, dann sage ich, ja, yeah, ich gehe ins Hotel. Dann sagen die immer, nee, guck mal, wir haben noch eine Einliegerwohnung, komm hier. Ich so, oh nee. Und ich merke so, es stresst mich immer voll, denen das klar zu machen, dass ich im Hotel schlafen möchte, weil, ich erkläre dir jetzt auch warum, ich liebe es, in Ruhe scheißen zu gehen morgens als allererstes und nicht mitzubekommen, wie jemand dann die Klinke runterdrückt, weil jemand anders gerade noch auf Klo will. Und ich so, ich bin gerade auf Klo. Und danach riechen die, was ich auf Klo gemacht habe. Ich will auch nicht riechen, was die auf Klo gemacht haben, meine Verwandten. Und ich will auch nicht allein in die Küche gehen und mir einen Kaffee machen und dann das Gefühl haben, oh, habe ich jetzt den Kaffee falsch gemacht, habe ich jetzt hier Wasserflecken hinterlassen, darf ich mir diesen Joghurt nehmen? Weißt du, diese ganzen Sachen, oh, jetzt muss ich mich unterhalten, was ich auch gerne mache mit meiner Familie. Ne? Ich sage nur dieses, ich liebe das, wenn ich ins Hotel gehe, es gibt Frühstück, ich muss mit niemandem reden. Ja, meine Family, wir reden eh nicht mehr miteinander. Das heißt, wir sitzen schweigend am Küchentisch und meine Tochter läuft irgendwie rum und terrorisiert andere Menschen. Danach kann man, also verstehst du, was ich meine ein bisschen, dieses, ich muss mich mit niemandem unterhalten, ich habe nicht das Gefühl, irgendwo Rechenschaft ablegen zu müssen, auch wenn ich das nicht muss, aber weißt du, ich bin so ganz allein mit meinem Kreis und da fühle ich mich wirklich zu Hause, weil ich halt ganz ungestört und ohne irgendwelche Ansprüche an mich zu kennen oder davon zu wissen, mich bewegen kann. Kannst du es ein bisschen nachvollziehen, Christian, bitte?
Ich kann das nachvollziehen und ich bin eigentlich da 100% wie du, genau so. Ich versuche auch tatsächlich, das mache ich auf Tour auch immer, ich bin der Erste, der an Off-Days irgendwo alleine in ein Hotel geht, am besten auch in eins, wo die anderen nicht sind, nicht weil ich die nicht lieb habe, sondern weil ich dann einfach die Auszeit brauche. Aber das ist hier tatsächlich anders. Also zum einen, es gibt hier keine Einliegerwohnung, aber das ist ausgebaute Dachboden, wo früher die Kinderzimmer waren. Das heißt, wir sind hier schon ein bisschen für uns, aber trotzdem gibt's eine Küche und so. Und ich fühle mich, obwohl es ja nicht keine Verwandten sind von mir, aber ich fühle mich denen so nah und das ist so angenehm, dass ich tatsächlich hier, und das ist ganz interessant, dass du es sagst, weil ich das gerade mal reflektieren musste und gerade selber erstaunt bin über mich selber oder überrascht über mich selber. Du hast völlig recht. Es ist hier anders. Mir wird es normalerweise gehen wie du. Aber hier ist es nicht so. Und vielleicht zeigt das nochmal umso mehr, wie krass die es geschafft haben, mir ein Stück Heimat zu geben, was eigentlich hier gar nicht meine Heimat ist, dieses Haus.
Ist Sylt so viel Heimat für dich, dass du dir auch vorstellen könntest, ab einem gewissen Punkt in deinem Leben, ich meine, du bist ja, das kann man ja hier auch sagen, du bist ja auch deutlich älter als ich. In deiner nahenden Rente, die ja jetzt auch gar nicht mehr so lange
ist. Im Herbst des Lebens.
Genau, auf deinem letzten Fünftel, sage ich mal. Könntest du dir vorstellen, hörst du Hermine im Hintergrund? Kannst du dir vorstellen, da auch zu leben? Oder zumindest zu sagen, ey, ich will auch eine Wohnung, / irgendwie eine Unterkunft auf Sylt und ab einem gewissen Alter mache ich halt irgendwie, bin ich die Hälfte des Jahres auf Sylt und die andere Hälfte in Hamburg. Oder ist das für dich keine Überlegung?
Nee, ich kann mir das schon total vorstellen. Also immer wenn ich hier bin, denke ich so, ey, das wäre einfach geil. Weil, wie gesagt, ich gehe raus, halt die Nase in den Wind und da merke ich so, hier bin ich zu Hause. Und ich.
Das war eine Songzeile von mir gerade. Nicht, und die bin ich zu Hause, ich hatte aber die Nase im Wind und der Himmel ist grau. Und jetzt sagst du die Nase im Wind und jetzt bin ich zu Hause. Das ist Diggi.
Das stimmt, bei dir war es große Freiheit, ne? Nee.
Nee, das war grad,
mit Hafen.
Mein Herz schlägt auf St. Pauli, war das, glaube ich.
So war das. Ja, aber ja. Das, Werner, ich bin halt auch einfach, du bist halt auch einfach mein großes Vorbild. Und weißt du, wenn ich halt, du gehst halt gern in Ruhe alleine kacken, wenn ich auf Klo gehe, höre ich immer, weil es mich inspiriert, dich.
Nein, und, du redest mit deinem Kacknachbarn, der neben dir sitzt.
Wo du von meinem Nachbarn redest, hat nicht bei Herz auf St. Pauli mein Nachbar Trompete noch gespielt?
Stimmt.
Aber ja, so schließt sich nämlich der Kreis.
Ey, du hast dich letztens, wir müssen ja den Namen nicht nennen, über deinen semi-bekannten Nachbarn.
Einen anderen Nachbarn, ja.
Aufgeregt. Ja. Und vielleicht kannst du das auch gleich nochmal erzählen. Ich wollte nur ganz kurz nochmal dieses woanders hinziehen Thema aufgreifen. Also ist das schon etwas, was du dir vorstellen kannst, dass du sagst, ey, mein Haus auf Sylt, wenn das klappt?
Ich kann mir das vorstellen und ich war vor ein paar Tagen gerade hier am Strand abends und hab gedacht, ey, hier würde ich auch gerne, wenn ich sterbe, dass hier jemand meine Asche ins Meer streut, auch wenn man das nicht machen darf. Und ich auch der Meinung bin, dass sich verbrennen lassen nicht nachhaltig ist. Da gibt es geilere Möglichkeiten, was auch mit seinem Körper zu tun für die Welt, wenn man
explodieren
stirbt.
Sowas. Explodieren lassen ist doch auch geil. Bitte sprengt meine Leiche hoch. Sprengt sie hoch. Das ist, na warum? Das ist doch nachhaltig.
Ich möchte gerne Erdöl werden, weil ich bin Petromaskulin.
Petromaskulinität muss festgehalten werden. Ich will zu Gas werden. Bitte sammelt Furze, die sich in meiner Leiche. Ja, okay, ist gar nicht so witzig.
Nee, ich bin großer Fan von sogenannter Reerdigung. Das ist so das Nachhaltigste. Nee, ich würde hier schon wohnen, aber ganz ehrlich, Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich irgendwo hinziehen, wo es warm ist. Also warm, warm, warm das ganze Jahr.
Und da kommen wir jetzt.
Auch wenn ich mich hier zu Hause fühle, würde ich lieber, keine Ahnung, in Cancun leben oder auf den Bahamas.
Nein.
Guck mal, und da alt werden, wo es immer 30 Grad ist.
Ich erzähle dir jetzt genau diesen Gedankengang, wollte ich nämlich aufmachen. Ich war ja jetzt auch länger in der Türkei und ich habe so gemerkt, ne, auch dieser Lifestyle einfach, und das hast du ja an den Orten, die du beschrieben hast, die meiner Meinung nach aber am Arsch der Welt sind, und das ist zu weit für mich. Also verstehst du, was ich meine? Das ist so.
Da sind ja, wir wieder, okay. Sorry, da sind wir wieder beim Fliegen, und das hält mich, glaube ich, davon ab, das jemals zu machen, weil wenn ich dann mal nach Hause will, dann muss ich immer so weit fliegen.
Nein, und es ist halt ein Endlos-Trip.
Ja, ja.
Weißt du, so mit zum Flughafen fahren, aber du bist halt einfach immer einen Tag unterwegs, um nach Hause zu kommen.
Mindestens, ja.
Ich halte halt Südeuropa oder, weißt du, Türkei oder diese ganze Ecke, das ist viel praktikabler. Du bist an einem halben Tag, in ein paar Stunden bist du zu Hause.
Werner, sorry, ganz kurz, wenn ich unterbreche. Du bist noch so jung. Wenn du in meinem Alter bist und mal in Rente gehst, dann ist auch Deutschland Südeuropa. Du musst nur warten.
Ich habe gerade gar nicht.
Das Klima
so
macht das für dich.
Christian, weil ich mache ja die ganze Zeit nebenbei Squats. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Ja, ich sehe schon. Ich kann dir immer noch in die Hose gucken.
Morgenroutine, dann siehst du auch, dass ich meine Schlepphoden-Thematik in den Griff bekommen habe.
Ich sehe den kleinen Werner.
So, und ich will einfach damit sagen, ich bin, und das hast du ja überall, das hast du in Portugal, Spanien, sogar in der Schweiz hast du es, sogar in Bayern manchmal, so weißt du. In Hamburg natürlich auch, das habe ich am Samstag gedacht, als ich unterwegs war, man, wenn es heiß ist und alle sind draußen und das Leben spielt sich einfach nachts draußen ab. Und in der Türkei hast du halt abends dann, ey, die Sonne geht unter, alle sitzen am Strand, die Familien, weißt du, mit den Kindern, manche baden noch. Und ich dachte einfach, ich liebe Hamburg über alles. Und ich werde nie in einer anderen deutschen Stadt wohnen können.
Nee, ich auch nicht.
Aber vielleicht kommt irgendwann der Punkt in meinem Leben, wo ich sage, ey, ein paar Monate im Jahr, die besonders diese harten, bitteren Monate hier, ne, also keine Ahnung, bis Weihnachten finde ich es ja noch ganz schön, aber weißt du, so Januar bis Ende März, man, die schenke ich mir eigentlich hier, weißt du, weil es einfach so deprimierend manchmal ist und die Fressen der Leute und die eigene Fresse hängt zum Boden und man denkt so, ist alles scheiße, und das, die verschiedenen Winterstufen definieren sich darüber, ob der Regen kalt ist oder etwas wärmer, und weißt du, und ich dachte, ey, vielleicht entgeht einem auch so viel Lebensgefühl dadurch, dass man sich so an dieses Wetter kettet.
Ja, und teilweise man das Gefühl hat, es ist normal, und also ich denke auch manchmal so Ende Februar, Anfang März, denke ich so, boah, Alter.
Es reicht.
Nach 3 Wochen Dauerregen und 5 Grad, weißt du, diese 5 Grad Hamburg fühlt sich 10-mal so kalt an wie minus 20 Grad Helsinki im Schnee.
Ja.
Und dann denke ich so, fuck, Alter. Und ich schwanke immer so zwischen, will ich irgendwann mal hier wirklich im Dorf auf Sylt am Strand alt werden? Also wirklich einfach so in den Dünen. Will ich dahin, wo es einfach endlos warm ist? Oder will ich, was ich gerade gesagt habe, Helsinki ist einfach so geil. Ich liebe Finnland oder auch finnisches Land an den Seen und so. Und im Winter im Winter ist es nur dunkel, und im Sommer wird es nicht dunkel, und also dort schwankt man dann richtig zwischen Suizid und himmelhoch jauchzen. Vielleicht macht das auch nicht besser.
Ja.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich bin ja jetzt mit meinen 24 Jahren auch noch nicht so weit. Es dauert ja auch noch ein bisschen. Aber ich weiß es nicht.
Ich merke das nur bei mir, dass das tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich meine vorzeitige Midlife-Crisis habe oder ob es überhaupt jetzt die Zeit für eine Midlife-Crisis ist. Ich habe das in letzter Zeit ganz, ganz oft. Ich bin vor ein paar Tagen bin ich nachts wach geworden. Und kennst du, wenn sich Träume so krass anfühlen und das Gefühl, was du in diesem Traum hast?
Das ist mir mit 14 ganz häufig passiert, Werner. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ne,
das
passiert.
Ist so ein ganz akutes Gefühl gerade. Und mir ist so klar geworden, ich so, ey, das sind nicht mehr so endlos viele Sommer, die du erleben wirst. Das war es nie, weißt du? Es war nie eine endlose Zahl an Sommern, die man erleben wird, an Touren, die man spielen wird, an Songs, die man mit seinen Freunden macht, an Gassi-Gängen mit Hermine, an, weißt du, Geburtstagen, die man mit seinem Kind verbringt. Und da dachte ich einfach, ey, die Zeit vergeht so viel schneller, als man klein war.
Ja, ja, klar.
Also, wenn ich jetzt zurückdenke, boah, das letzte Jahr ist geflogen.
Früher waren die Sommer so endlos, ne, als man Kind war. Das war dieser endlose Sommer. Wahnsinn.
Jetzt, ja. Es fliegt, die Zeit fliegt einfach. Wieder ein Jahr, wieder ein Jahr, wieder ein Jahr. Und ich habe natürlich irgendwie auch das Glück, dass ich verdammt gut aussehe, weißt du? Und auch,
auch dein Schritt sieht super aus von hier.
Weißt du, und mich da einfach, du siehst es hier, die Leute können es leider nicht sehen. Und natürlich auch sehr viel, da ich ja sehr oberflächlicher Mensch bin, auch natürlich sehr viel.
Ich kann ja einen Screenshot machen, warte. So.
Danke. Cool. Mich darüber definiere, aber ich verstehst du ein bisschen, was ich meine? Es ist irgendwie, je älter man wird, desto mehr wird einem klar, hey, das ist ein riesengroßer Zufall, dass du hier bist. Was danach sein wird, weiß niemand. Ich glaube an genau nichts. Ich glaube nämlich an die Beerdigungen, dass ich zur Erde werde und meine Energien in irgendeiner Kröte oder irgendeinem Hammerhai oder so weiterleben. Keine Ahnung, kann alles sein, aber...
Ja, auch sehr maskulin, ja.
Ja, ja, ein maskuliner Hammerhai, ne? Kein Hammerhai-Weibchen.
Ne, schwuler Hai ist ja auch ein Delfin. Also deshalb muss
nein,
schon ein richtiger,
kein schwuler
richtiger
Hai.
Hammerhai.
Super heterosexueller, so ein Cis-Hai, weißt du? und ja, es wird einfach, wenn ich sterbe, eine neue Haiform geben, den Cis-Hai. Super maskulin. Und er hat so ein... Er ist der erste Hai mit so Eiern, weißt du? So Eier, die so ganz, ganz, die so ganz lange hinter ihm hertreiben.
Treibhoden.
Ja, Treibhoden. Und um diese Treibhoden sammeln sich so begeisterte Haiweibchen auch, die diese Treibhoden so bewegen.
So kleine Putzerfische.
Naja.
Okay, gut, also.
Putzfische, die diese Hoden mit was, genau. mit einer quasi heilig sprechenden.
Heilig.
Ja, heilig sprechenden Sorgfalt, diese Haihoden putzen und durch die Ozeane tragen. Genau. Nee, also, oh, ja, das wollte ich eigentlich nur sagen. Mann, die Zeit läuft und die Frage stellt sich. Was machst du damit? Wo willst du leben? Und das denke ich dann, wenn ich im Süden bin. Ich denke so, Mann, das ist schon dieses einfache Leben hier, was man lebt, weißt du? Dieses, wo die Welt auch wieder kleiner wird. Ne? Ich hatte scheiß Internet, weil ich irgendwie dachte, sehe ich nicht ein, mir da irgendwie meine türkische Karte hatte ich vergessen und ich sehe es nicht ein, da mein Ding so immer aufzuladen, was so teuer ist. Ja. Weil Internet in der Türkei natürlich eigentlich Bombe ist. Und ich war so, die Welt ist so klein geworden und es hat sich so schön angefühlt, Christian. Sorry, ich habe jetzt sehr, sehr lange geredet, bitte.
Ich kenne diese Gefühle mit, wie viele Sommer hat man eigentlich noch? Das klingt so blöd, ne? Ich meine, ich bin jetzt 44 und das klingt so, als würde man auf sein Leben zurückblicken. Aber immer, wenn ich mit Ludwig telefoniere, Ludwig ist unser Booker und auch der Booker von Swiss übrigens für die da draußen. Also wir teilen uns inzestös einen Booker. Schöne Grüße. An dieser Stelle Werbung, Extra-Tours Konzertbüro. Ludwig hat uns bezahlt dafür. Nee, was ich sagen wollte, immer wenn ich mit ihm telefoniere und es geht um so Festival-Bookings. Du weißt ja, wenn er anruft, immer so, ey, hier, pass mal kurz auf.
Ja, so genau, geht so direkt in die Sache rein.
Wir haben hier,
hör mal zu.
Hier, pass kurz
folgendes
auf.
Angebot.
Wir haben hier eine Festival-Möglichkeit für 25, aber dann würde das 26, würde das dann das ausschließen wegen irgendwelchen Exklusivitäten, bla bla bla, ich höre nicht mehr zu und dann könnten wir das vielleicht 27 spielen. Dann denke ich so, boah, Alter, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ob ich jetzt dieses Festival nächstes Jahr spiele mit 45 oder vielleicht mit 47, damit man dann erst die Chance hat, dort, wenn ich 48 oder 49 bin, in dem Land vielleicht einen Markt aufzubauen. Ja. Mache ich das dann überhaupt noch? Oder bin ich dann vielleicht schon lange an irgendwas gestorben? Deshalb, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich Ludwig sage, so pass auf, wenn wir die Chance haben, das nächstes Jahr zu machen, für einen schlechteren Deal als in 3 Jahren, dann lass uns das jetzt einfach machen, weil
100%.
Wie lange mache ich das denn noch? 100%. Und daran merke ich tatsächlich so, mit Mitte 20 hat man das nicht gemacht. Da war so, ja, die nächsten Jahre spielen wir hier und da und dies und das und bla. Und jetzt denke ich wirklich schon drüber nach, wann will ich wo eigentlich was machen? Und denke auch immer drüber nach, wie alt ist dann mein Kind? Und was will ich vielleicht mit ihm machen irgendwo?
Ja,
was,
ja.
Was ist zu tun? So.
Mann, ich habe einen Menschen kennengelernt. Geiler Typ, der ist auch ein bisschen älter als wir. Und der will im Frühjahr für 3 Monate auf eine Weltreise und vor allem Südostpazifik, also so Haiti. Und dann wollen die mit einem Schiff von Haiti bis so Inselhopping machen, bis nach Bora Bora. Und das ist nicht mal so teuer. Und da dachte ich, boah, wie geil das ist. Weißt du? Also du bist einfach 3 Monate einfach am anderen Ende der Welt, in einer anderen Realität und siehst Inseln, die so weit weg sind. Weißt du? Dass du, ich meine, am Ende wirst du auch wieder merken, ey, in Hamburg ist es am schönsten, weil...
Weil 5 Grad und Regen.
5 Grad und Regen und bei uns gibt es das beste Franzbrötchen. Nein, also,
so.
Verstehst du? Das ist auch das Gefühl, was ich im Moment habe. Ich kenne gar nicht so den richtigen Weg und den richtigen Zugang zu meinen Gefühlen da, weil ich auf der anderen Seite auch denke, ich so, ey, Hamburg, all meine Freunde sind hier. Ja, meine Geschichte ist hier, was soll ich, also du kannst, Leute träumen ja immer davon, oh, irgendwann ein Haus in L.A. haben, in den Hills und voll geil. Und ich denke, ja, okay, dann hängst du da in dein Haus in den Hills, aber du kennst niemanden.
Aber bist halt so, allein.
Beziehungsweise die Leute, die du kennenlernst, sind irgendwelche oberflächlichen, reichen Kackvögel. Und mit dem musst du dann rumhängen, furchtbar. Hier habe ich meine Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, weißt du, mit denen ich Sachen erlebt habe. Das ist so viel wert, weißt du, die Orte, wo ich mit meinem Papa spazieren war, wo ich ja, und das ist immer so dieses Kräftefeld, zwischen denen ich mich da irgendwie bewege, Christian, und ich weiß keine Lösung und es zerreißt mich, Christian, auf allen Ebenen, und ich weiß auch gar nicht, wie ich noch gelesen werden will, auch heute, Christian.
Ich kann das gut nachvollziehen.
Als Hamburger, als Hamburg-Flüchtiger, als was will ich gelesen werden?
Kosmopolit. Als Kosmopolit.
Oh, das gefällt mir.
Ich hatte mein Leben lang nie so richtig das Bedürfnis zu reisen und ich habe auch nach wie vor keinen Bock auf Fliegen und so, aber ich bin jetzt tatsächlich so, wo ich irgendwie so ein komisches Fernweh entwickle, wo ich denke, ich möchte gern nochmal Japan sehen, ich möchte Island sehen, ich möchte Neuseeland sehen,
ja.
Ich möchte Australien sehen. Und auf einmal gibt es so 1000 Orte, wo ich irgendwie wie hin will und ich damit auch nicht so richtig was anfangen kann.
Vielleicht ist, früher schiebt man das weg und jetzt wird einem klar, so ey, wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal Neuseeland mir angucke, wird das einzige Mal in meinem Leben sein, dass ich mir scheiß Neuseeland angucke.
Yeah.
Und die Schafe, außer du entwickelst natürlich voll die Neuseeland-Liebe und sagst so, hey, jedes Jahr, Januar bis März, bin ich, Christian, in Neuseeland zu finden, weil ich Schafe kämme und die Herr-der-Ringe-Orte nochmal mit meinen Cosplay-Freunden durchspiele. So, klar.
Die würde ich schon gern mal sehen. Ich will auch mal in so eine Hobbit-Höhle rein. Das finde ich schon ganz gut.
Ja, finde ich cool.
Ich habe noch eine witzige Geschichte zum Thema die Punks auf Sylt hier. Das war ultra witzig. Es gibt hier einen so einen Ort in Westerland. Da ist so ein Brunnen. Und in den Brunnen sitzt die dicke Wilhelmine und die wäscht sich. Das ist so eine Bronzestatue. So. Und der Wilhelminenbrunnen ist so der Brunnen, wo dieses Jahr die ganzen Punks, die ganzen jugendlichen Punks so rumhängen. Das war auch schon früher so, als ich Kind war. Das ist jetzt irgendwie, da schließt sich jetzt wieder der Kreis. Die sind jetzt wieder irgendwie da. Und direkt bei dem Wilhelminenbrunnen ist auch ein Crepe-Stand, wo ich immer, seit ich Kind bin, ein Crepe esse, immer völlig pervers mit Zimt und Zucker und Schokostreusel auf einem Crepe. Keine Ahnung, es ist so unfassbar widerlich.
Oh, ist das geil.
Wenn ich hier bin, stehe ich drauf. Ich will es. Und ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen dort mein Crepe geholt, habe mich dann an den Wilhelminenbrunnen gesetzt, so Mika so neben mir. Und da sind dann ein paar von diesen Punks, ein Mädel aus der Gruppe, kommt da so, kommt auf mich zu. Ich dachte, naja, die will jetzt fragen, ob ich irgendwie einen Euro gebe oder so. Und sie so, kann ich mich kurz setzen? Ich so, ja klar. Und sie so, ja, ich weiß, das ist jetzt voll untrue und so, ne, so, aber ich hab hier, und holt dann so Apple AirPods raus und sagt so, ey, hier, ne, ich hab euch immer am Ohr, Swiss und dich, ne. So, und wann kommt denn die nächste Folge? Und
die hat den Podcast gehört, oder was?
Nein, ich weiß nicht, ob sie währenddessen den gehört hat, aber die wollte sagen, sie macht hier Platte irgendwie auf Sylt mit ihren Kumpels. Anna Wilhelmine hat aber ihr iPhone mit und ihre fetten AirPods und hört halt immer Swiss und Harms und wollte nur mal sagen, ey, ich finde das voll geil. Und die wollte auch kein Foto oder ein Autogramm, die wollte nur sagen, ey, vielen Dank, ihr begleitet mich immer.
Oh, wie cool, Mann.
Und das war so witzig, ich sitze auf Sylt, erstmal ein Crepe an einem Ort, den ich seit meiner Kindheit kenne, an diesem Brunnen bei der dicken cool. Wilhelmine, die sich wäscht, vor uns so 20 Punks und sie schleicht sich kurz so raus. Mika sitzt neben mir mit so einem Swiss-Shirt, auch total cute irgendwie, und sie sitzt da so, ey, so, ich weiß, voll untrue, aber ich hab euch immer im Ohr. Ne? So.
Ich wollte gerade sagen, man könnte jetzt sagen, was ist mit Punk passiert?
Wollte ich auch gerade sagen, aber an der Stelle, ich weiß nicht, wie das Mädel heißt, an der Stelle liebe Grüße, wenn du das hier hörst.
Viele Grüße.
Und vermutlich gerade an der Wilhelmine sitzt. Ich komme nachher nochmal vorbei, stelle euch ein paar Bier hin. Ich bin ja noch ein paar Tage hier. Und genau, das mache ich dann auch immer. Ich gehe dann immer zu, die packen ihre Bierkisten, packen die auch in den Brunnen, um das kühl zu halten vor der Sonne. Das
ist ganz bleach.
Und ich gehe dann immer beim Edeka rein, hole ein bisschen Süßigkeiten und so und versorge die dann. Und die freuen sich dann immer.
Ach man.
Ja, da schließt sich so ein bisschen dieser Kreis.
Das klingt sehr, sehr, sehr cool. Ja, ey, ich muss sagen, ne, wie gesagt, man soll sich ja selber nicht so hypen und ich muss ein bisschen, guck mal, dich zur Seite legen, weil, Christian, du siehst mich jetzt im Seitenprofil, weil mein Akku sonst tot ist. Verstehst du?
Ja, mach ich auch Seite.
Mach auch Seite. Man muss sagen, tatsächlich, ich krieg auch wirklich von Leuten, wo ich es gar nicht erwarte, Feedback auf unserem Podcast. Leider kein sehr gutes. Das ist immer so, ihr seid krank, unsympathische Typen. Ihr denkt auch, ihr habt irgendwie die Wahrheit mit Löffeln gegessen.
Wir sind Sophisten.
Warum seid ihr keine Petroleum, keine Petroleum-maskulinen Cis-Männer, ihr seid irgendwie verweichlicht und redet über Gefühle, es gefällt mir nicht und so. Und dann habe ich auch die Autowerkstatt gewechselt, wo es das Feedback gab.
Ich möchte tatsächlich noch einmal zurückkommen auf die Petromaskulinität, weil ich so ein bisschen lachen muss. Ich habe diesen Artikel über Petromaskulinität gelesen, war gerade damit fertig und dann kommt die nächste Eilmeldung bei Bild oder irgendwas. Die wird ja leider manchmal bei Instagram irgendwas in den Feed reingespült, wo du denkst, warum muss das denn jetzt kommen? Auf jeden Fall kam die Schlagzeile, Ralf Schumacher ist schwul.
Ja.
Da dachte ich so, wie witzig, ich rede gerade über Petromaskulinität, ja, Erdöl, Männlichkeit und dann kommt ein ehemaliger Formel-1-Fahrer und der sich outet als schwul.
Ja.
Und habe ich dann erstmal dachte ich so, ey, cool, ich finde das gut, weil tatsächlich Fußball und Motorsport sind ja so ein paar dieser letzten Bastionen der Heterosexualität, wo es auch American Football, wo es vielen Sportlern immer noch unfassbar schwer fällt, sich zu outen und das dann tatsächlich immer noch ein Hinhörer ist. Also wenn jetzt ein Schauspieler sagt, ich bin schwul, dann ist es kein Hinhörer mehr. Aber bei diesen als relativ heterosexuell angesehenen Sportarten wie American Football, Fußball, Formel 1, Motorsport, ist es ein Hinhörer. Und ich finde das immer gut, wo ich denke, ey, Mann, vielleicht trauen sich dann auch mal ein paar mehr. Dann habe ich das Thema wieder vergessen, weil in dem Moment dachte ich so, ja, okay, Ralf Schumacher ist halt schwul, so what? Also ich bin alles gut so. Und habe mich gefreut, dass ich dachte, cool, dass er das macht und seinen Partner auch gezeigt hat und das ein Gefühl der Befreiung ist. Und jetzt gerade gestern dachte ich so, ich will mal nachschauen, weil ich habe wieder über Hate Comments nachgedacht, ich will mal nachschauen, was da eigentlich abgeht bei Instagram unter dem Ralf Schumacher Post, wo er sich mit seinem Boyfriend zeigt. Und neben den ganzen Likes und den ganzen, ey, lang lebe die Liebe und so, waren da Kommentare und ich will gar nicht großartig drauf eingehen, weil das Thema, da könnten wir ewig drüber sprechen, müssen wir gar nicht schon wieder. Aber ich war wieder mal so erschrocken über die Absurdität. Kommentar 1, hier waren Adam und Eva auch schwul. Und ich dachte so, wow. Die Standards natürlich, ne, mit das ist nur noch krank und so weiter. Dann, und das fand ich so herrlich absurd, und deshalb wollte ich es dir mal vorlesen. Ich habe es abgescreenshottet, weil ich dachte, das muss ich dir zeigen. Achtung Englisch, for the internationals da draußen. God will not forgive you all until you repent and return, bla 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 bla. Und dann, see how the marriage between animals, insects, fish, birds, etc., all of them did not change their nature because they obey God. Meine Frage jetzt, die man auch einfach offen stehen lassen kann, gehorchen Tiere Gott? Und ich dachte, wow, hier sagt wirklich jemand, guck mal, Tiere machen das auch nicht. Die bleiben schön heterosexuell, weil sie auf Gott hören. Mhm. Das war für mich ein Next Level, wo ich dachte, wow, es gibt Leute, die Tiere für gottesfürchtig halten und sagen, die hören aktiv auf Gott und sind deshalb heterosexuell. Die wissen, die haben sich zu vermehren.
Ich verstehe dieses Ganze, also ich habe die Meldung gelesen und ich hatte das ja schon oft gehört. Ich habe übrigens jetzt auch gehört, dass angeblich Lewis Hamilton auch, dass es ein offenes Geheimnis ist, dass der auch schwul ist. Bei mir regt sich da einfach überhaupt nichts, weil es ist mir so scheißegal, ob du schwul bist oder nicht. Verstehst du? Und es ist wirklich für mich so, es ist die absolute Soft News. Es ist so, als wenn, Ralf Schumacher isst jeden Tag 12 Franzbrötchen. Es ist so, Bro, es hat so gar keine Auswirkungen auf irgendetwas. Ne?
Bei mir regt sich Freude. Also ich muss sagen, wenn ich weiß, dass jemand nach vermutlich sehr langer Zeit diesen Schritt geht,
ja,
gerade in einer Motorsport-Umgebung. Ja.
Ist das wirklich die einzige Freude, die sich bei dir regt, oder regt sich da noch was anderes, Christian, wenn ich das jetzt mal hier so
erzähle? Das erzähle ich dir nachher gerne privat, was sich da sonst noch so regt.
Genau, also ja. Ich finde, es ist ganz normal und ich musste so lachen, was du gerade erzählt hast. Es gibt so auf TikTok so geile Ausschnitte von Trump Fans, die halt so interviewt werden und sich selber demaskieren. Da sagt einer so einen Kommentar, ja, also, da gab es so eine Rallye gegen irgendeinen CSD, also gegen queer, so einen queeren Aufmarsch, und da standen halt so Trump-Jünger so nebenbei und haben so gebrüllt und fragt der eine Interviewer so, was habt ihr denn gegen die Schwulen? Ja, die sollen aufhören, uns bekehren zu wollen und unser Leben verändern zu wollen. Und dann fragt der Kommentator halt so, inwiefern versuchen die denn, wenn die schwul sind, euer Leben zu verändern? Und man denkt so, ja, ne, das ist halt echt so.
Es ist umgekehrt, ihr versucht den zu erzählen.
Natürlich, die Leute verstehen gar nicht, was sie da eigentlich machen.
Nee.
So, also du stehst auf und demonstrierst gegen Leute, die ihre Homosexualität und ihr Queersein feiern. Inwiefern tangiert dich die Scheiße?
Ja.
Also stehst du bei jeder Veranstaltung auf, die mit dir nichts zu tun hat? Also keine Ahnung, Harry Potter Days. Also, fühlst du dich davon bedroht, dass die gerne Harry Potter wären? Nein, es ist so.
Auf jeden Fall.
Absurd, ja. Es ist einfach absurd. Christian, ich muss auch Schluss machen.
Ja, ich auch.
Weil ich tatsächlich gleich ein Interview habe. Das muss ich dir kurz erzählen. Du weißt ja, wir machen ja fast gar nichts. Und nicht nur, weil wir es nicht wollen, sondern weil uns auch keiner fragt, weil wir natürlich auch
und weil ihr es auch nicht könnt.
Real Underground sind, das habe ich jetzt auch überhört. Deine bösartige, anstatt einen Freund aufzubauen, runterziehende Gemeinheit, die du da reingeworfen hast. Nee, von der Taz. Und ich weiß, jetzt werden natürlich viele sagen, Taz und so, ist jetzt auch voll das Grünblatt geworden, ist gar nicht mehr so links. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde die Taz ist eine coole Zeitung immer noch, und ich habe gleich ein Interview mit dem einen Kollegen da.
Dann lass dich nicht stören.
Lass mich nicht
stören. Ich höre einfach zu, ich bleib einfach dran.
Ich glaube, er heißt Kevin, Dicker. Ne, Kevin hätte man jetzt eher eigentlich den Autoren von der Auto, Motor, Sport hätte man Kevin jetzt erwartet. Ne? So bei Taz hätte man jetzt eher gedacht, Ruen wird dich interviewen. Ruen oder.
Aber bei Automotor und Sport musst du doch eher Ralf heißen, oder?
Ja, aber Kevin finde ich schon auch so ein Automotorsport. Okay. Egal, ey, der Typ klingt auf jeden Fall sympathisch. Ich mach das jetzt, Christian.
Dann viel Spaß.
Ich hoffe, es geht dir gut. Bis wann bist du noch im Urlaub?
Ich bin jetzt noch ein paar Tage auf Sylt, dann bin ich übers Wochenende in Hamburg, dann fliege ich nach Griechenland.
Geil.
Oder?
Ach, du sagst lieber nicht.
Nee, ach, da wird ja jetzt keiner hinterherfliegen. Wir fliegen nach Kos, das ist kurz vor der türkischen Küste.
Kenn ich.
Genau.
Geil, Christian.
Da bin ich sehr gespannt.
Mach dir eine geile Zeit, wir quatschen, und ich freue mich, von dir gehört zu haben, Christian. Du bist einfach ein sehr, sehr Süßer Boy.
Mit den Worten von Wiegald Boning hören wir vielleicht auf und ich sage, bleiben Sie dran, ich pfeife auf Sie.
Und Haus.